Am 6. April öffnete sich wieder eine Welt voller Sommerfreuden und Ausflugsspaß. Mit der Kärnten-Card hast du die Möglichkeit, 126 Ausflugsziele gratis zu besuchen. Egal, ob du ins Mittelalter auf der Burg Hoch-Osterwitz eintauchen möchtest, den Fahrtwind auf Kärntens schönsten Panoramastraßen spüren willst, mit den Bergbahnen die tollsten Wanderwege erkunden willst oder lustige Stunden in einer Trampolinhalle verbringen möchtest. Bei der Kärnten-Card ist für jeden was dabei. Am besten gleich im Onlineshop die Karte aufladen und unvergessliche Ausflüge erleben. Dein Sommer in Kärnten wartet auf dich.
Ja, wir bringen den Leuten nicht nur Nachrichten, sondern auch ein wenig Urlaubsflair in die Kopfhörer.
Nostalgischer Abend.
Verfüllst deine Panierquote?
Ein Breitenphänomen, möchte man sagen.
Ich muss sagen, ist nicht... kurz, Punkt.
What a drag it is getting old.
Der Sänger einer mittelmäßigen Kneipenband.
Exzellentes, mitreißendes Konzert.
Eine tragische Geschichte.
Oliver, alles Gute.
Servus Thomas.
Servus Thomas.
Und ein herzliches Servus, liebe Zuhörerinnen und vielleicht sogar urlaubende Person bei Maurer und Schick, dem satirischen Nachrichtenpodcast der kleinen Zeitung, der kein Sommerloch kennt. Denn, das ist jetzt schon ein kleiner Spoiler auf das, was kommt, wir haben einiges an Nachrichten für Sie mit dabei. Und wen wir natürlich mit dabei haben, weil er auch im Namen steht, ist Kabarettist Thomas Maurer und wie wir seit der letzten Folge wissen, ein Barbie-Fan-to-be und meiner einer Thomas Schick aus der Chefredaktion der kleinen Zeitung.
Ja, ich ersuche gleich vorab um Entschuldigung für eventuell auftretende Windgeräusche, weil ich in einem süditalienischen Strandcafé sitze, wo es eines der wenigen WLANs Süditaliens offenbar gibt. Also sollten plötzlich Mafia-Gesänge erschallen oder Sirenen oder sonst was, dann ist es ganz normales süditalienisches Ambiente.
Ja, wir bringen den Leuten nicht nur Nachrichten, sondern auch ein wenig Urlaubsflair in die Kopfhörer.
Jawohl, jawohl.
Austria in a nutshell.
Wenn Sie tatsächlich nur diesen Podcast für Ihren Nachrichtenkonsum haben, dann müssen wir jetzt ein bisschen weiter ausholen, damit Sie die Person, um die es geht, auch ein- und zuordnen können. Es geht nämlich um Norbert Totschnig. Österreich war ja in den langen, langen Jahren der Kurzregierung hindurch durch Elisabeth Köstinger als Landwirtschafts-, Umwelt- und Tourismusministerin vertreten. Die Frau lobbyiert mittlerweile übrigens für Billigflieger, nachzuhören auch in der Episode Ellie in der Ryanair und Caro im Liebesglück. Und folglich gibt es seit dem Mai 2022 also den besagten Norbert Totschnig im Amt als Mann für landwirtschaftliche Agenden. Und er ist ja eigentlich wirklich eine Abkehr von der türkisen Inszenierungswahn vergangener Jahre. Das ist irgendwie schon wohltuend, oder? Weil man nimmt ihn eigentlich nicht wahr, Thomas, gell?
Nein, Norbert Totschnig ist so wie ein Zimmerbrunnen, den man geschenkt gekriegt hat, der ihm nicht so gut gefällt und der dann in einem schwer erreichbaren Schrankfach seine Existenz fristet. Aber manchmal sagt er doch was und dann wünscht man sich das Schrankfach häufig zurück.
Ja, genau. Letzte Woche hat er mich zum Beispiel zu einer Bauernjause eingeladen. Ich habe es leider nicht geschafft hinzugehen, aber zum Glück, mein Kollege Wolfgang Ferrer hat ihn stattdessen zum Interview getroffen und da kam schon eine Schlagzeile, über die man ein bisschen reden muss. Lautete nämlich dann folgendermaßen: Ich hoffe, dass die Österreicher ausreichend regionale Schnitzel essen. Lieber Thomas, bist du jetzt eigentlich ein treuer Staatsbürger und erfüllst deine Panierquote?
Ja, das ist jetzt die Frage, weil ja Normalität offensichtlich das größte Problem ist, das wir derzeit haben. Müsste man mal festlegen, wie viel ist normal, respektive ausreichend. Ja? Ist es das tägliche Schnitzel? Ist es das wöchentliche Schnitzel? Muss es aus Massentierhaltung sein, um irgendwie Patriotismuspunkte zu bringen? Oder ist man auch mit Bioware, was an ja eigentlich schon als verschwurbelten links-links-grün-Radikalen, der sie womöglich bei nächster Gelegenheit kaum, dass er sie in die Bresel notupft hat, auf die Straßen pickt, brandmarken würde. Aber ist die Panier heilsam genug, um diese Spalten in unserer Gesellschaft zu überwinden? Ich fürchte, das ist im Interview nicht ausreichend nachgefragt worden.
Ja, das stimmt. Wobei Panier ist ja grundsätzlich bei Schnitzel ein hochpolitisches Thema in Österreich. Man erinnere sich an die Teuerungsdebatte, als der Salzburger Wirt und ehemalige NEOS-Abgeordnete Sepp Schellhorn in der Kronenzeitung vorgerechnet hat, dass er 2 Eier brauche, um einen Schnitzel zu panieren. Also das war ein Shitstorm par excellence. Ich meine, er hätte gleich Bildsoße drüber gießen können, würde ich sagen.
Naja, weil er hat dann ja sogar noch trotzig sich nochmal beim Schnitzelpanieren gefilmt und wie das erste aufgebracht wurde, sagt, und es gescheiden. Was ist jetzt? Brauche ich ein zweites. So. Don't mess with the Sepp.
Ja, jedenfalls freuen wir uns, dass Norbert Dotschnig endlich sich auch einmal inhaltlich zu Wort gemeldet hat, nach über einem Jahr und auch Platz in unserem Podcast genommen hat. Ich glaube, da ist noch Luft nach oben, aber der Herbst ist noch lang und es gibt noch Wölfe, es gibt noch einiges an Umweltschäden, die wir diskutieren werden müssen, auch hier in diesem Podcast. Also Norbert Dotschnig ist, ich glaube, für die nächsten Monate schon irgendwie eine gesetzte Bank.
Ja, ein schrecklicher Verdacht wäre ja, vielleicht war das mit dem Magen und hat zu wenig Schnitzel gegessen und das würde die Dürftigkeit seiner Performance in den letzten Monaten erklären. Also offensichtlich ist Schnitzel für ÖVP-Politiker, was die Panzerschokolade für die Wehrmachtssoldaten war, also ein Durchhalte- und Aufpeitsch- und Aufputschmittel. Wozu mir einfällt, dass ja auch die High auf Kokain-Verdacht gesichtet wurde. Und ich denke mal, das ist beides, also Norbert Dotschnig auf Schnitzel und weißer Hai auf Kokain, das ist Horrorfilm-Gold. Ich würde beide Filme anschauen, wenn sie ins Kino kommen oder auch nur auf Flimmit, um was ganz Verrücktes zu sagen.
Ja, du hast jetzt schon ein Thema vorweggenommen, das ich eigentlich ansprechen wollte, weil den Berliner Löwen, der ja letzten Endes eine Wildsau ist, den lassen wir ja aus. Aber wir haben ein anderes Tier aus dem Sommerloch aufsteigen sehen. Vor Florida wurden nämlich tatsächlich Haie im Zuge einer Forschungsexpedition gesichtet, denen man unterstellt, auf Kokain zu sein. Unter anderem hat man da ein Experiment durchgeführt, wo man Fischpulver in so kleine Päckchen gegeben hat, das dann im Meer schwimmen ließ. Und die Haie sind ganz klustrig geworden auf das Zeug. Auch andere Verhaltensweisen von Haien waren völlig unüblich. Hintergrund der ganzen Sache ist einfach, vor Florida gibt es einen relativ trägen Regen Drogentransitroute, sagt man mal so, ganz vorsichtig. Und natürlich landet da das eine oder andere Mal was im Meer und die Haie sind jetzt da tatsächlich drauf angefixt. Also ja, funktioniert offenbar nicht nur bei Burgschauspielern.
Ja, erstaunlich an der Meldung ist ja auch, dass der Metabolismus von Haien Kokain offenbar ähnlich verstoffwechselt wie der von Menschen. Im Frühjahr war ja auch ein Film, ich habe leider versammt, in den Kinos Cocaine Bear, wo das Ganze mit einem Bären stattfindet. Also vielleicht werden wir das dann mit anderen Wild- und Haustieren auch noch miterleben. Und Florida ist natürlich dafür ein sehr geeigneter Platz. Ja, also das ist ja doch eine der merkwürdigsten unter vielen merkwürdigen amerikanischen Bundesstaaten, weil es grammatikalisch nicht ganz sauber. Es gibt ja die eigene Nachrichtenrubrik Florida Man. Also das kann man im Internet finden, immer wenn Leute etwas ganz besonders Irres tun, also mit einem Alligator bewaffneter Tankstelle überfallen oder sowas, dann rangiert das in der Regel unter Florida Man das, dies und jenes. Vielleicht ist der Florida Shark dann demnächst nicht nur für Sommerloch ein Nachrichtenbringer. Aber ad Sommerloch möchte ich sagen, gerade weil es hier gestern 41 Grad hatte, womit dann wirklich jedes Leben alarmt. Was ist mit Nessie? Wie warm ist Loch Ness und ist damit zu rechnen, dass Nessie irgendwie demnächst gar gekocht an der Oberfläche treibt? Weiß da die Chefredaktion der Kleinen Zeitung mehr drüber?
Ich war tatsächlich mal auf Nessies Spuren, Hochzeitsreise nebenbei erwähnt. Andere Leute fahren in wärmere Gefilde, wir waren halt Schottland. Ich glaube, da steigt nie wieder was aus diesem Loch. Das ist einfach so tief, dunkel. Und man hat es wirklich mittlerweile jeden Quadratzentimeter mit einem Sonar abgesucht. Kannst du aber wirklich so Bootsfahrten machen, wo dann der Sonar nach unten knallt und dir den Untergrund des Loch Ness darspiegelt. Und ich glaube nicht, dass es da irgendwie ein Otter oder ein anderes Getier noch drinnen leben könnte in der Größenordnung.
Ich glaube, bei jahrzehntelanger Dauersonarbeschaltung für Touristen ist, glaube ich, kein mehrzähliges Leben mehr möglich.
Ja, aber die ganze Hai-Geschichte und vielleicht auch ein bisschen die Nessie-Geschichte haben schon auch eine tatsächliche umweltpolitische Relevanz. Der Guardian, der eben auch über diese Kokainhaie in Florida berichtete, schrieb da zum Beispiel, es ist eine einprägsame Schlagzeile, die Licht auf ein echtes Problem wirft, dass alles, was wir verwenden, alles, was wir herstellen, alles, was wir unserem Körper zuführen, in unserem Abwasser strömen und natürlich Gewässern landet und diese Wasserlebewesen, auf die wir zum Überleben angewiesen sind, dann diesen ausgesetzt sind, erklärt eine Umweltingenieurin im Guardian. Ich verlinke Ihnen den Artikel dazu, wirklich lesenswert, abgesehen dieser ja doch relativ knackigen Schlagzeile.
Naja, wir haben es ja immerhin zusammengebracht, dass es mittlerweile auf Plastikfressen spezialisierte Bakterienkulturen gibt, aber es sind nicht genug und sie fressen nicht schnell genug und man weiß nicht, was passiert, wenn es einmal genug sein werden, die schnell genug fressen. Ja.
Denk doch einer an die Kinder.
Der Sänger einer mittelmäßigen Kneipenband ist 80 und trotzdem redet die ganze Welt über ihn und feiert ihn sogar bis zu einem gewissen Gras. Und ich rede da, du wirst es schon wissen, weil du hast das Thema eingebracht, von Mick Jagger.
Ja, na, für die mittelmäßige Kneipenband erwäge ich physische Konsequenzen beim nächsten persönlichen Zusammentreffen.
Ich muss sagen, es ist nämlich ein Zitat von Who-Sänger Roger Daltrey und der ist jetzt schon irgendwie auch berufen, was über Musik zu machen und zu sagen.
Ja, wobei ich habe auch vor ein paar Jahren eine Art alte Herren-Comeback-Tour der Who gesehen und ich habe dieses früher die Rolling Stones im Prater gesehen, auch im Praterstadion, und wenn man die Performance der beiden Bands und vor allem der Leadsänger miteinander vergleicht, würde ich als Roger Daltrey vorübergehend die Pappen halten. Sage ich jetzt von der Höhe meines Musikrichter-Throns herab. Nein, man, Mick Jagger 80 ist ja natürlich für jemanden, der sozusagen die rebellische Jugend verkörpert hat, wie kaum jemand anderer. Und eine wahrscheinlich auch für ihn überraschende Nachricht, wobei er nie zu den ganz großen Drogis gehört hat. Er war immer, glaube ich, so ein bisschen ein Tendenz-Opportunist, der aber trotzdem immer auf sich geschaut hat. Also er war so ein bisschen angeschwult mit Lidstrich, wie das in den frühen 70ern im Zuge des Glamrock angesagt war und hat halt ein bisschen Heroin genommen, wie es alle gemacht haben, aber dann, glaube ich, immer rechtzeitig geschaut, dass er ohne gröbere körperliche Schäden rauskommt. Und das hat sich aber eben bewährt. Also einer war ja Mother's Little Helper, der mit der in diesem Zusammenhang wichtigen Zeile "What a drag it is getting old" beginnt. Und vielleicht legt das ihn heute auf. Nachtrag noch, ich bin zu den Stones gar nicht so ganz freiwillig gegangen, weil ich habe die ein paar Mal schon gesehen, weil doch der Charlie Watts ist tot, die sollen eine Ruhe geben. Und dann hat mich aber mein Bruder zum Geburtstag eingeladen. Und womit ich gerechnet habe, war ein nostalgischer Abend, wo alle Lieder mitsingen können. Womit ich nicht gerechnet habe, war ein wirklich exzellentes, mitreißendes Konzert. Sicher das Beste, das ich von ihnen gesehen habe. Und wie zum Beispiel Guido Tartarotti, der übrigens in seiner Hochzeitsreise Winnetous Grab in einem amerikanischen Nationalpark besuchen wollte, gesagt hat, der hat, glaube ich, 40 Stones-Konzerte gesehen und hat gesagt, das war das Beste, das er überhaupt gesehen hat. Und das ist für jemanden, der damals noch nicht ganz 80 war, und ich glaube, der Rest der Band ist größtenteils ein bisschen drunter, seit der Charlie Watts gestorben ist, doch eine Leistung. Der Mick Jagger vollbringt nicht mehr diese, also früher waren sie noch stolz darauf, dass er, glaube ich, 12 Kilometer pro Konzert gerannt sind. Heute sollen es vielleicht 3-4 sein, aber alles Gute.
Ja, schönste Episode aus einer Mick Jagger Biografie, die er nicht selber schreiben konnte übrigens. Er hat bereits in den 90er Jahren mal den Vorschuss kassiert für eine Autobiografie, wollte sie dann natürlich auch schreiben, weil ja, 8 Kinder oder damals waren es wahrscheinlich erst 7, die kosten halt auch ihr Geld und zwei Ex-Ehefrauen ohnehin. Leider Gottes konnte er sich einfach an quasi nichts mehr erinnern und hatte keine interessanten Geschichten zu bieten und musste dann den Vorschuss zurückzahlen. Und hingegen ist Keith Richards einfach hergegangen und hat in ein paar Tagen bzw. Wochen seine Biografie runtergerattert und dafür Millionen kassiert. Also ich finde dann irgendwie ausgleichende Gerechtigkeit dafür, dass einer sich das Hirn marode gemacht hat und der andere auf sich geachtet hat. Und wer hat dann den Output?
Rührenden Gerangels zwischen den beiden seit vielen Jahren. Aber da vielleicht ein kurzer Abstecher doch noch in die österreichische Zeitgeschichte. Der Ex-Innenminister, also sein rechter SPÖler Franz Ulla, der mit sehr, sehr, sehr dubiosen Finanzierungsquellen an der Gründung der Corona-Zeitung beteiligt war. Der Hans Dichand hat damals 1 Million Strafe für ihn bezahlt, bevor er ins Gefängnis musste. Und als man den Dichand darauf angesprochen hat, warum hat der Ulla von ihm 1 Million gekriegt, hat er gesagt, das ist der Vorschuss auf seine Autobiografie. Und tatsächlich ist irgendwann einmal in den 2010er Jahren eine dreiteilige Serie der Franz-Ola-Autobiografie in der Kronenzeitung erschienen, was mit einer Million Ende der 50er Jahre, da war eine Million noch was anderes, Schilling, glaube sicher das bestbezahlte Zeilengeld des österreichischen Journalismus war. Aber das ist nur für Zeitgeschichte. Kein Spitz.
Einmal tief durchschnaufen vor dieser Nachricht.
In der Vorwoche haben wir schon über die Auswirkungen des Barbie-Films auf die chinesisch-vietnamesischen Beziehungen gesprochen. Und da muss der zweite große Filmstart des Sommers natürlich nachziehen, Oppenheimer. Auch hier gibt es jetzt einen, würde man sagen, diplomatischen Wickel. Kurz reingeführt in das ganze Thema. Der Film, der die Entstehungsgeschichte der ersten Atombombe nachzeichnet, steht in der Kritik, weil eben der von Cillian Murphy dargestellte US-Physiker Robert Oppenheimer seiner Geliebten, dargestellt von Gene Tadlock, etwas aus dem Bhagavad Gita vorzulesen will in einer Szene. Das ist ein spirituelles Hindu-Gedicht, eine der zentralen Schriften auch des Hinduismus. Und Textstelle lautet in etwa so: Jetzt bin ich der Tod geworden, der Zerstörer der Welten. Und weil das Ganze in einem sexuell konnotierten Inhalt bzw. sexuell konnotierte Szene dargestellt wird, gibt es ein Problem. Nämlich die indische Regierung protestiert dagegen, weil man da ja sich da sozusagen irgendwie kulturell verletzt fühlt. Das ist jetzt irgendwie insofern sehr bemerkenswert, weil sich Indien in den letzten Jahren der Modi-Regierung ja in eine absolut rabiate nationalistische Tendenz entwickelt hat. Und es eigentlich ja immer wieder schockierend ist, wie da einstmals die größte Demokratie der Welt jetzt auch in ein autoritäres System kippen probiert und da eben diese Vereinnahmung des Hinduismus nur ein Teil dessen ist.
Ja, also das ist das eine, dass natürlich diese BJP heißt, glaube ich, die Partei, dass das eine der vielen unangenehmen Autoritarismus-Nachrichten global ist. Ich finde es aber gerade interessant, dass der Zusammenhang mit Sexualität dann so ein Skandal ist, was also auch dafür spricht, dass der Hinduismus im Zuge dieses Nationalismus gründlich uminterpretiert wurde, wie es ja auch dem Islam schon ergangen ist, weil ja du wirst kaum etwas explizit ohne vom Zensurfilter von Google betroffen zu sein, expliziteres finden als Darstellungen auf alten Hindu-Tempeln. Also Sexualität war eigentlich da ein Breitenphänomen, möchte man sagen, wie es auch bei uns ja gewesen sein muss, sonst wären wir alle ausgestorben. Aber die eben unschuldige Rückhaltlosigkeit, mit der man das dargestellt hat, auch in Tempeln, sucht in Europa doch seines oder ihresgleichen. Und dass das mit einer politischen Neuinterpretierung des Hinduismus auch gleich einhergeht, das bin jetzt wirklich alles andere als ein Religionssoziologe, aber das scheint mir dann schon gar nicht so untypisch zu sein, dass überall dort, wo halt Religion das Werkzeug ist, um die Nation zu überhöhen und eben eine eher autoritäre Regierungsform einzuführen, halt Sexualität auch wieder zunehmend Fuigaki wird, weil es halt nichts Wirksameres gibt, um ins Privatleben einzugreifen als Speise- und Sexualvorschriften. Das haben die Religionen vor Jahrtausenden schon erkannt und die Politik scheint da halt teilweise nach und gleich zu zählen.
Ja, ich weiß jetzt nicht, was Amen auf Hindu heißt, aber ich möchte es jetzt an der Stelle sagen. Sie haben es im Hintergrund schon gehört, Thomas Maurers Ziehkinder haben gerufen, Andiamo, Andiamo. Ich glaube, das ist der Zeitpunkt, an dem wir unseren Weekly Update beenden werden müssen. Ich wünsche dir nächste Woche eine viel schönere Internetverbindung und weniger als 41 Grad.
Ja, yep. Na, heute hat es abgekühlt, dafür windet. Ja, aber 41 Grad, da bin ich jetzt nicht ganz bei unserem Bundeskanzler, der für diese Republik wirklich ein Lotto-Zweier ist, dass man das Ganze mit der Temperatur nicht immer so katastrophisch überhöhen soll. 41 Grad sorgt dafür, dass einem selbst nur noch Sachen am Niveau einer Ansprache des österreichischen Bundeskanzlers einfallen. Und das ist keine Zukunftsperspektive für unsere gesamte Gattung.
Genau. Die Zukunftsperspektive für unseren Podcast lautet also, dass wir nächste Woche wieder für Sie da sind, ein wenig abgekühlt und natürlich geistig inspiriert. Und damit wir abgekühlt sind, würde ich sagen, lassen wir abmoderieren mit einer programmatischen Vorgabe.
Tschüss, ich gehe.